Hier ist der Weltspiegel-Podcast, der Podcast, der euch mitnimmt in die entlegensten Orte der Welt, der die Dinge einordnet, der Hintergründe liefert, für die in den Nachrichten manchmal zu wenig Zeit ist. Mein Name ist Fumiko Lip. Ich will mich weiterhin für diese Rechte einsetzen gegen die Taliban, aber der Preis sollte nicht sein, dass ich dafür getötet werde. Das ist Gaizu Yari. Sie hat für die afghanische Regierung gearbeitet, als Commissioner, eine hohe Position. Dann haben die militant-islamistischen Taliban die Macht in Afghanistan übernommen und Gaizu Yari musste fliehen. Die Machtübernahme ging viel schneller als gedacht, schneller auch als unsere westlichen Geheimdienste es vorhergesagt hatten. Was aber bedeutet das für die Menschen dort und das Land? Wer sind diese Taliban 2021? Wofür stehen sie? Und wie sieht die Zukunft Afghanistans aus? Bürgerkrieg? Friedliche Regierungsbildung? Diese Fragen schauen wir uns an mit Gaizu Yari und unserem Korrespondenten in der Region. In unserem Weltspiegel-Podcast Afghanistan. Was bringt die Zukunft? Da sich die Ereignisse gerade überschlagen, hier noch eine Info für euch vorneweg. Wir haben diesen Podcast am 19. August aufgezeichnet und wir haben zwei Podcast-Folgen draus gemacht. In der anderen spreche ich mit einer afghanischen Kollegin vom WDR, deren Familie am liebsten fliehen würde, und mit dem Migrationsforscher Gerald Knaus über das Thema Flucht und die Perspektive Europas. Diese Folge findet ihr in der ARD-Audiothek und überall, wo ihr sonst auch diesen Podcast hört. Jetzt geht er aber los. Afghanistan. Was bringt die Zukunft? Teil 1. Starten wir mit unserem Korrespondenten, unserem Experten für die Region, Oliver Meyer. Oliver, du berichtest ja über die Lage in Afghanistan, sitzt aber im ARD-Studio im indischen Neu-Delhi. Wie funktioniert das denn?
Ja, das ist natürlich nicht so ganz einfach. Natürlich wäre man als Journalist gerne vor Ort, gerne natürlich mit Anführungszeichen, weil es natürlich sehr, sehr gefährlich und unübersichtlich ist, da die Lage. Aber es ist halt nicht so ganz einfach, an Informationen zu kommen, die man verifizieren kann. Wir haben das jetzt so gelöst, dass wir wirklich ganz, ganz viel mit Menschen sprechen. Wir haben uns ein sehr, sehr großes Netzwerk aufgebaut in Afghanistan. Wir haben auch Leute jetzt hier im Büro aus Afghanistan, die geflüchtet sind, teilweise schon vor mehreren Wochen oder Monaten, und die natürlich auch super vernetzt sind in Afghanistan. Mit denen sprechen wir täglich. Also man muss sich das so vorstellen, wir machen ja viele Beiträge, viele Live-Schalten, und dazwischen versuche ich eigentlich fast die ganze Zeit am Handy zu sein und mit Leuten aus Afghanistan zu sprechen und zu fragen, wie es denen dort geht, was die Lage ist, sowohl in Kabul als auch in den anderen Regionen. Wir sprechen mit Frauen, wir sprechen mit unseren Kontaktleuten natürlich. Wir haben ja auch Leute, die für uns dann Sachen drehen, Sachen filmen, genauso die Radioleute natürlich auch. Und so probieren wir uns auf dem Laufenden zu halten. Aber natürlich, klar, wäre man eigentlich lieber dort, um die Informationen aus erster Hand zu haben.
Wie stellst du denn sicher, dass die Informationen, die du ja von ganz vielen Leuten kriegst, auch stimmen, wenn du nicht da bist?
Wir versuchen es natürlich immer durch mehrere Quellen zu verifizieren. Wir versuchen dann parallel mehrere Menschen anzufragen und sie zu fragen, ob sie es genauso sehen. Und dann haben wir natürlich solche Personen, denen wir schon seit Jahren vertrauen, wo wir uns eigentlich sicher sein können, dass diese Quelle dann auch zuverlässig ist. Schwieriger ist es natürlich dann, wenn man sich Dinge aus dem Internet holt, vor allen Dingen von Twitter. Da ist natürlich sehr, sehr schwer zu verifizieren, vor allen Dingen, wann es gefilmt wurde, wo es genau gefilmt wurde. Ist das jetzt neues Material? Ist da was gemacht worden an dem Material? Auch da versuchen wir dann mit lokalen Producern, nennt sich das bei uns, zusammenzuarbeiten und die dann zu fragen, ist das denn wirklich eine zuverlässige Quelle? Können wir das benutzen? Stimmt das? Aber ja, das ist natürlich wirklich eine große Herausforderung momentan.
Und wie genau hältst du denn jetzt Kontakt zu euren, du sagst, Producern oder auch euren Informantinnen und Informanten vor Ort in Afghanistan?
Das meiste funktioniert eigentlich per WhatsApp. Also wir haben eigentlich eine WhatsApp-Standleitung momentan. Sie schicken mir oft Sprachnachrichten oder ich rufe sie per WhatsApp an und das funktioniert einigermaßen okay, weil die Leute natürlich große Angst haben in Afghanistan momentan. Gestern zum Beispiel hatte ich ein Interview mit einer Frauenrechtlerin ausgemacht für 16 Uhr unserer Zeit hier und wir haben sie einfach nicht erreicht in dem Moment. Und ich habe gewartet, habe dann gedacht, okay, da wird irgendwas dazwischen gekommen sein, habe natürlich gedacht, hoffentlich ist hier nichts passiert, und später um 19 Uhr, dann hat sie sich gemeldet, sorry, ich musste mich verstecken, ich musste umziehen, wir können jetzt das Interview machen, und dann haben wir es halt um 19 Uhr erst gemacht, glücklicherweise konnten wir es dann überhaupt machen, aber so ist die Lage eben momentan, man muss auch sehr, sehr flexibel da agieren, es gibt kaum Termine, die man jetzt fix ausmachen kann, sondern sich immer wieder auf neue Gegebenheiten einstellen.
Wie geht's denn den Menschen dort? Was erfährst du oder wie geht's auch der Frauenrechtlerin, mit der du gestern gesprochen hast?
Ja, die Menschen haben Angst. Eigentlich fast alle Menschen oder eigentlich sogar alle Menschen, mit denen wir gesprochen haben, haben Angst. Momentan ist es ja so, was man hört, ist es recht friedlich. Es gibt keine große Gewalt momentan. Aber die Menschen trauen der Lage einfach nicht. Die Menschen sagen, sie haben schon einmal dieses Taliban-Regime erlebt vor 20 Jahren und sie wissen noch, wie das war. Sie wissen, mit welcher Gewalt sie vorgegangen sind. Und deswegen glauben sie einfach nicht, dass sich die Taliban jetzt grundlegend geändert haben. Und jetzt, wenn du mich nach der Frauenrechtlerin fragst, sie hat auch Angst, aber sie wollte diesen Begriff Angst eigentlich generell vermeiden. Sie hat gesagt, sie macht sich Sorgen um die aktuelle Situation, aber sie will dafür kämpfen, dass die Frauenrechte bestehen bleiben. Und das ist auch so ein bisschen das, was wir aus dem Land mitbekommen. Die Leute haben Afghanistan noch nicht wirklich aufgegeben. Sie haben jetzt nicht gesagt, Afghanistan ist jetzt an die Taliban verloren, wir müssen uns mit der neuen Situation abfinden, sondern es ist eher so, dass noch die Hoffnung besteht, dass sie es noch umkehren können und dass sie ihre Rechte wahren und dass es doch noch alles in eine positive Richtung läuft.
Du hast ja nicht nur mit der Frauenrechtlerin sicher gesprochen, sondern auch mit anderen Frauen aktuell in Afghanistan. Was erzählen die dir denn?
Also die haben natürlich auch Angst. Das Grundproblem, was wir momentan so ein Stück weit auch haben, ist, dass wir natürlich vom Fernsehen sind und natürlich gerne Bilder sehen wollen von Menschen auch. Und die ganzen Menschen wollen sich aber momentan sich uns nicht zeigen, sondern sie wollen anonym bleiben, was wir natürlich auch sehr, sehr gut verstehen. Und das machen wir auch. Aber zum Beispiel habe ich gestern mit einer Musikerin gesprochen, die sogar Deutsch gelernt hat, um irgendwann vielleicht auch mal nach Deutschland ausreisen zu können. Und das hat sie gesagt.
Ich habe Angst und alle Leute haben Angst auch. Ich glaube, zu viel passiert in der Stadt und in Afghanistan, überall. Und wir alle wissen nicht, was wird passieren.
Ja, und das ist eigentlich so die Meinung von den meisten Personen, mit denen wir gesprochen haben. Also momentan passiert jetzt nicht so viel, vor allen Dingen in Kabul, aber die Menschen verschanzen sich dort. Sie ist zum Beispiel jetzt mehrere Tage nicht rausgegangen, weil sie einfach gesagt hat, ich weiß nicht, was passiert, wenn ich jetzt den Taliban begegne, ob die mir was antun, ob die mich einfach durchlassen. Deswegen bleibt sie lieber zu Hause und hat natürlich Angst.
Wie geht's dir denn eigentlich damit, wenn du jetzt mit Personen vor Ort sprichst, die Angst haben oder vielleicht auch mit deinen Kolleginnen und Kollegen vor Ort, mit denen du schon länger zusammenarbeitest und du nicht weißt, also die Angst mitbekommst und du halt auch nicht weißt, ob sie vielleicht morgen noch ans Telefon gehen oder zu dem vereinbarten Interview?
Ja, das ist eine schwierige Situation. Also natürlich machen wir es bei all unseren Sachen so, dass wir sagen, die Sicherheit unserer Mitarbeiter vor Ort steht über allem, über jedem Beitrag, den wir produzieren. Gleichzeitig wollen wir natürlich auch Beiträge aus erster Hand produzieren. Ich rede dann oft mit dem Kameramann, mit den Producern, sage, was glaubt ihr, was ist möglich, was kann man noch tun? Und so handeln wir dann. Aber ja, ich bin natürlich mit den Menschen, mit denen ich in Kontakt bin, die erzählen mir auch, kannst du mir helfen? Kannst du irgendwas für uns tun? Wie kommen wir aus dem Land raus? Ich meine, dadurch, dass wir ja relativ präsent auch gerade sind in den Medien, bekomme ich bei Instagram auch sehr, sehr viele Nachrichten, die sagen, kannst du mir nicht irgendwie helfen? Ich habe damals auch mal für die Amerikaner gearbeitet. Hier sind meine Zeugnisse. Setz mich doch bitte auf irgendeine Liste. Und es tut mir natürlich im Herzen weh, weil natürlich würde ich diesen Menschen gerne helfen. Ich würde gerne allen Menschen dort helfen. Aber ich muss sie dann immer wieder an das Auswärtige Amt verweisen und sage, ja, wir haben selbst Probleme, unsere eigenen Leute aus dem Land rauszubekommen. Und es ist eine schwierige Situation. Ich versuche da kühlen Kopf zu bewahren und Bericht zu erstatten, weil ich glaube, dass es wichtig ist, dass die Menschen in Deutschland Bescheid wissen, aber ganz abstreifen kann man es nicht.
Die Machtübernahme der Taliban, die kam überraschend schnell und schneller eigentlich, als die westlichen Geheimdienste das vorhergesagt hatten. Wie erklärst du das denn?
Das hat verschiedene Gründe und ist nicht so ganz einfach zusammenzufassen. Also zum einen ist es mal so, dass Afghanistan nie komplett in der Hand der westlichen Regierung oder auch der Regierung Ghani war, sondern die Taliban immer Kontrolle über bestimmte Bezirke hatten. Das heißt, es war nie 100% in der Hand der bisherigen oder ehemaligen afghanischen Regierung. Jetzt ist es so, dass die Taliban dann in den letzten 20 Jahren im Verborgenen quasi weitergearbeitet haben oder in bestimmten Bezirken auch schon aktiv waren, sich weiter formiert haben und quasi nur auf diesen Moment gewartet haben, dass die westlichen Truppen sich aus dem Land zurückziehen. Und dann war es klar, dass eine Offensive der Taliban kommt. Was natürlich überraschend war, ist, wie wenig die afghanische Armee dagegen gehalten hat. Und das ist so passiert, weil die afghanische Armee erstens wohl deutlich schlechter ausgebildet war, als es die westlichen Staaten wahrhaben wollten. Und zweitens noch ein ganz wichtiger Faktor ist, dass die Armee ganz wenig Loyalität zur Ghani-Regierung hatte. Das heißt, sie haben eher gesagt, ich will jetzt nicht in irgendeinem sinnlosen Kampf sterben. Da bin ich lieber bereit, irgendwie zu kapitulieren. Ich sag lieber, die Taliban können jetzt diese Stadt einnehmen, dann muss ich nicht sterben, denn es wird sowieso passieren. Und so haben sie eben sehr, sehr wenig Widerstand geleistet. Was aber natürlich trotzdem überraschend war, ist, wie schnell sie dann nach Kabul gekommen sind und auch wie einfach dann Kabul in die Hand der Taliban gefallen ist. Aber was, glaube ich, auch noch wichtig zu erwähnen ist, ist, dass, wie schon gesagt, die Afghanen jetzt nicht sagen, Afghanistan ist verloren, Afghanistan ist in der Hand der Taliban, sondern für sie ist es eher so, dass die Taliban die Region besetzt haben. Sie sind halt gerade da, aber noch haben sie nicht diesen Machtanspruch.
Was hofft denn die Bevölkerung tatsächlich?
Die Bevölkerung hofft, glaube ich, dass sich ein Widerstand formt. Aber das ist auch schwierig zu sagen, die Bevölkerung hofft, sondern es gibt einzelne Regionen, da werden die Taliban auch recht freundlich begrüßt, so eine Art Befreier. Und dann gibt es andere Regionen, die auch von der Bildung her auf einem ganz anderen Niveau stehen, die natürlich nicht ihre Rechte der letzten 20 Jahre verlieren wollen. Und die sagen, nee, das wird mit uns nicht gemacht. Wir wollen nicht zurück in diese dunklen Zeiten der Taliban. Und da sehen wir und hören wir auch jetzt schon Berichte in verschiedenen Städten. Gestern gab es ja zum Beispiel eine Demonstration in Jalalabad, wo die Menschen offen die afghanische Flagge gezeigt haben und sich damit gegen die Taliban positioniert haben. Jetzt haben wir Bilder aus Herat gesehen, wo Frauen Waffen in der Hand haben und damit zeigen, sie wollen sich nicht von den Taliban einschüchtern lassen. Also auch die Menschen, mit denen wir in Kontakt sind, vor allen Dingen die jungen Menschen, wollen Widerstand leisten. Aber was ihnen wichtig ist, sie wollen keinen gewaltsamen Widerstand leisten, sondern sie wollen einen friedlichen Widerstand leisten. Denn jeder im Land, und das ist unsere Berichte vom ganzen Land, haben keine Lust mehr auf Gewalt. Sie sind müde vom Krieg und sie wollen einfach, dass das Ganze jetzt friedlich abläuft.
Wir sprechen ja in dem Podcast auch schon die ganze Zeit von den Taliban. Wer sind denn die Taliban eigentlich?
Ja, auch das ist eine ganz schwierige Frage und schwer jetzt innerhalb von einer Minute zu erklären. Die Taliban sind entstanden um die Mitte 90er Jahre rum, als Afghanistan von einer kommunistischen Regierung geleitet wurde unter dem Sowjetregime, und dagegen haben sie revoltiert. Sie haben gesagt damals, naja, dieses Regime respektiert unsere Religion nicht, wir wollen uns dagegen wehren. Und dann war es so, dass viele Leute, die es unterstützt haben, dass sie gesagt haben, das finden sie eigentlich ein gutes Vorhaben, dann innerhalb von 9 Monaten bis zu einem Jahr ist es ihnen gelungen, die Macht zu übernehmen. Und am Anfang war es auch ähnlich wie jetzt quasi in der jetzigen Situation, dass sie mit friedlichen Vorstellungen gekommen sind, dass sie gesagt haben, wir wollen lediglich, dass hier in Afghanistan wieder muslimischen Gedanken gefolgt wird und dass es alles friedlich bleibt. Und dann ist es ja erst so ausgeartet, wie es dann war, mit der ganzen Gewalt. Und das eben glauben die Leute auch heute, dass es wieder genauso kommen könnte. Die Taliban selbst sind vielleicht auch, wie man sich das in Deutschland vorstellt, jetzt nicht eine homogene Gruppe, das sind die Taliban, sondern sie haben in verschiedenen Provinzen auch verschiedene, ich sag's mal, Landesfürsten, die sich auch unterschiedlich verhalten. Ideologisch sind sie ungefähr gleich, sie wollen einen islamischen Staat errichten, der Religion folgt, aber wie sie sich verhalten, ob sie sich dann friedlich verhalten, ob sie die lokale Bevölkerung niederprügeln und mit Gewalt zu ihrer Ideologie bekehren wollen. Das ist ganz, ganz unterschiedlich. Deshalb ist es auch so schwer zu sagen, die Taliban verhalten sich gerade so und so.
Ein Taliban-Sprecher hat ja eine erste Pressekonferenz gegeben und es gab ja überraschende Versprechen. Also eine Generalamnestie für alle, die gegen sie gearbeitet haben, und auch, dass Frauen weiterhin arbeiten dürfen, auch in der Regierung beispielsweise. Kann man denn dann diesen Worten vertrauen? Sprechen die Taliban wirklich mit einer Stimme?
Es ist wohl so, was wir jetzt aus den ganzen Gesprächen erfahren haben, dass die Taliban schon ihren Führern vertrauen. Aber die Frage ist, inwieweit kann man diesen Worten glauben? Denn das haben sie ja in die Richtung ungefähr auch damals gesagt, erzählen uns die Leute, dass sie ihre Freiheiten behalten können, dass sie in friedliche Absicht kommen. Und jetzt zu sagen, alle Frauen dürfen ihre Rechte behalten, sie dürfen arbeiten gehen, sie haben ein Anrecht auf Bildung, auf Arbeit, sie können allein aus dem Haus, das nehmen ihnen die Leute nicht so richtig ab. Und es gibt auch schon erste Anzeichen dafür, dass es vielleicht berechtigte Annahmen sind. Ein Beispiel: die Nachrichtensprecherin des Staatsfernsehens wollte ihrem Job nachgehen. Sie kam morgens wieder zum Fernsehen, zur Arbeit. Da standen die Taliban. Sie haben gesagt, wir haben jetzt ein neues System errichtet, wir brauchen dich nicht mehr. Und ja, so geht's manchen Leuten, haben wir gehört, im Land. Also es gibt schon erste Zeichen der Veränderung.
Wie geht's denn jetzt weiter im Land?
Das ist auch eine ganz, ganz schwierige Frage, denn auch da haben wir gehört, dass die Taliban selbst von ihrem Vormarsch oder besonders dem Tempo des Vormarschs überrascht sind und jetzt deutlich, deutlich früher Kabul eingenommen haben, als sie es selbst erwartet haben. Und es gibt so ein bisschen die Vermutung, dass sie sich selbst gerade sammeln und erstmal einen Plan finden wollen, wie es denn jetzt überhaupt weitergehen kann und dass sie damit vielleicht sogar so ein Stück weit überfordert sein könnten. Das ist auch ein erstes Anzeichen dafür, eben warum sie jetzt Gespräche mit ehemaligen Regierungsvertretern suchen und alle in die Regierung einbeziehen wollen. Einfach, weil ich glaube, dass ihnen auch so ein Stück weit die Strategie fehlt und wovor sie Angst haben, ist, dass sie keine Legitimität bei der Bevölkerung haben. Das heißt, die wollen sie auf jeden Fall aufbauen. Sie wollen so dastehen, dass die Menschen sie auch akzeptieren. Und ich glaube, dass sie selbst gerade dabei sind, da den richtigen Weg zu finden. Und wo das wirklich hingeht, das kann man zum jetzigen Zeitpunkt nur ganz schwer sagen.
Die Bundesregierung hat ja nach der Machtübernahme der Taliban jetzt auch erstmal alle Entwicklungshilfen eingestellt, alle anderen staatlichen Hilfszahlungen ausgesetzt. Ist es denn der richtige Weg, wenn du an die Leute denkst, die dort sind?
Schwierige Abwägungssache, weil natürlich will man die Taliban nicht finanziell unterstützen. Man will nicht diese Ideologie unterstützen. Gleichzeitig will man die Menschen nicht alleine lassen im Land. Die Frage ist nur, was würde mit dem Geld passieren, das man nach Afghanistan gibt? Würde das gegebenenfalls dann in die Hände der Taliban fallen? Könnten sie sich damit weitere Waffen kaufen? Könnten sie damit sich weiter verstärken? Wie kann man es schaffen, dass das Geld wirklich direkt bei den Menschen landet, die es brauchen? Das ist, glaube ich, die Frage, die es zu klären gilt und die eine wirklich, wirklich unglaublich komplexe ist.
Oliver, was erwartet denn die afghanische Bevölkerung jetzt von den Islamisten und womit müssen sie wahrscheinlich auch rechnen?
Die Bevölkerung erwartet vor allen Dingen eines, Frieden. Sie erwartet, dass die Islamisten ihren Worten auch Taten folgen lassen, dass sie die Schulen aufmacht, dass sie wirklich Frauen Zugang zu Bildung ermöglicht, dass Frauen alleine auf die Straße gehen dürfen, dass sie die Menschen nicht unterdrückt. Das ist das, was die Menschen erwarten von den Islamisten. Die Frage ist nur, inwieweit können sie tatsächlich damit rechnen? Die Erfahrungen aus der Vergangenheit von ihrem damaligen Regime haben gezeigt, eigentlich kann man den Taliban nicht trauen. Die Menschen hoffen jetzt irgendwie darauf, dass sich die Mentalität der Taliban verändert hat, dass sie jetzt anders an die Sache rangehen. Aber wie es kommt, das weiß zurzeit keiner und das werden erst die nächsten Monate, vielleicht Jahre sogar zeigen.
Danke, Oliver Meyer, unser Korrespondent für Afghanistan.
Gerne, gerne.
Die Situation in Afghanistan ist gerade unübersichtlich und extrem unvorhersehbar. Das macht es extrem schwer, sagt auch Gai Suyari. Ihr Wunsch für ihr Land? Ein friedlicher Regierungsbildungsprozess. Ob der realistisch ist? Sie hat für die afghanische Regierung gearbeitet in einer Top-Position als Kommissarin für administrative Reformen und öffentliche Verwaltung. Sie spricht sehr gut Englisch und ich werde euch ihre Antworten übersetzen. Gai Suyari wurde schon evakuiert, wie sie es formuliert. Heute Morgen am Donnerstag ist sie sicher in Polen gelandet, weil ihr Mann auf der polnischen Ausreiseliste stand. Aber einfach war das nicht.
So we spent two nights.
Zwei Nächte haben wir ohne Essen oder Schlaf verbracht, eine Nacht hinter dem Gate zum Flughafen, weil Tausende versucht haben, reinzukommen. Wir kamen nicht rein. Nach 12 Stunden kamen wir endlich rein und heute hat es auch ein Teil meiner Familie aufs Flughafengelände geschafft. Meine Schwestern und Brüder, meine Mama und mein älterer Bruder sind noch im Land. Ich konnte sie nicht rausholen. Es war einfach nicht möglich. Was glauben Sie, wie geht es jetzt weiter in Afghanistan? Ich weiß nicht, wie sich die Lage jetzt weiterentwickelt. In Afghanistan. Wir rechnen mit einem Bürgerkrieg im Land. Falls das passiert, es ist einfach zu viel unklar. Falls es tatsächlich zum Bürgerkrieg kommen sollte, wer steht sich denn dann gegenüber? Leute in der Provinz Panjshir im Norden Afghanistans haben sich dem Sohn eines bekannten Widerstandskämpfers angeschlossen gegen die Taliban. Er heißt Ahmad Massoud. Sie haben angekündigt, gegen die Taliban zu kämpfen. Was würde denn den Menschen in Afghanistan gerade helfen? Trost. Leute brauchen Trost. Sie wollen sich wieder sicher fühlen, was sie gerade nicht tun. Leute, die in ihren Häusern bleiben, die könnten denken, dass die Taliban gar nichts machen. Aber ich war draußen. Ich habe es draußen erlebt. Sie schlagen Menschen, sie peitschen Leute aus. Das ist extrem, extrem unangenehm. Und ich bin mir nicht sicher, ob sich Frauen so trauen, sich draußen frei zu bewegen. Vor etwa einem Jahr haben unsere Korrespondenten Gaisu Yari für einen Weltspiegelbeitrag schon mal besucht. Sie hat damals gesagt, sie würde gegen die Taliban und für Frauen- und Menschenrechte kämpfen. Wie sehen Sie das heute? Ich will mich weiterhin für diese Rechte einsetzen gegen die Taliban, aber der Preis sollte nicht sein, dass ich dafür getötet werde. Es ist gerade einfach noch nicht klar, welche Art von Regierung jetzt entstehen wird. Wir wissen noch nicht, wer was kontrollieren wird. Ich muss also für eine kurze Zeit aus dem Land. Und auch viele andere Aktivisten, die Teil der neuen Regierung sein wollen, egal welche Regierung, wollen dann wieder zurück. Ich würde natürlich auch für die neue Regierung arbeiten, solange klar ist, welche Art von Verhandlungen stattfinden werden oder auch nicht. Falls es Verhandlungen geben sollte, dann müssen wir Stellung beziehen und dann muss ich dort anwesend sein. Gerade war ich ein Risiko für meine Familie und so kann auch meine Familie das Land verlassen. Sonst wäre der Preis unser Leben gewesen, weil sie schon Hausdurchsuchungen gemacht haben. Bildet sich denn schon ein Widerstand im Land gegen die Taliban? Ja, ich bin Teil davon. Wir haben eine Chatgruppe und da haben sie ein physisches Treffen vereinbart, um die nächsten Schritte abzusprechen. Wir können das Internet nicht mehr nutzen, egal ob die Taliban uns dann aufhalten, wenn wir das Haus verlassen. Wir müssen uns sehen. Denn wir wollen die neue Regierung mitformen. Auch viele junge Leute und Menschen in den Medien arbeiten weiter. Die zwei größten Zeitungen haben den Krieg gestartet. Andere Newscaster schicken Frauen weiter vor die Kamera. Viele Journalisten denken jetzt schon drüber nach, wie sie sich an der Regierungsbildung beteiligen können. Die Taliban haben einfach nicht die volle Flexibilität und sie wissen auch noch gar nicht, welche Art von Regierung sie wollen oder wie man regiert. Aktuell geht gar nichts. Alles zu, nichts funktioniert, die Banken sind zu, das System ist kollabiert. Die Schulen sind alle zu. Sie wissen einfach nicht, wie man ein Land regiert und was die Leute an Services brauchen. Deshalb stehen viele Leute in den Startlöchern. Wir warten auf den richtigen Moment, um uns einzubringen und uns an der neuen Regierung zu beteiligen. Ich glaube ja nicht daran, dass es diese neue Regierung geben wird, falls der Bürgerkrieg startet. Und das wird er. Ich zweifle nicht daran. Wenn es zu einer Regierungsbildung kommen sollte, würden Sie denn mit den Taliban eine Regierung bilden und dann vielleicht sogar mit ihnen gemeinsam regieren? Das hängt an der Art der Regierung, die Sie sich vorstellen. Wenn es nur nach Religion geht, bin ich mir nicht sicher, ob ich irgendwas beitragen kann. Dann werden Sie mich nicht fragen oder mich umbringen vorher. Falls es zu einem friedlichen Verhandlungsprozess kommen wird, dann ja. Ich bin mir sicher, dass wir dann eine Stimme darin haben werden. Kann denn die westliche Welt noch irgendwas dazu beitragen? Ich glaube, dass kein Aktivist mehr an die westliche Welt glaubt. Ich habe in den USA gelebt, ich weiß, wie Politik dort funktioniert und Joe Biden hat klar gesagt, wir holen unsere Leute raus, ihr seid auf euch gestellt und wir sind dann weg. Die junge Generation, Frauen und Männer wollen eine Zukunft und sie wollen selbst mit den Taliban verhandeln. Denn es ist nicht mehr 1996. Sie können nicht alle Aktivisten töten in Afghanistan. Wir werden uns wehren. Wie dieser Widerstand aussieht, das wissen wir noch nicht. Wir wissen ja noch nicht mal, wie es in einem Monat aussieht. Es wird eine Interimsregierung geben, also müssen wir zusammenkommen. Wir müssen eine Lösung finden für uns und wir können und wollen uns nicht mehr auf andere Nationen verlassen. Das haben wir schon mal gemacht, für 20 Jahre und das System ist zusammengebrochen. Wir brauchen ihre diplomatische Unterstützung. Ja, das wäre großartig, wenn die anderen Nationen uns weiterhin diplomatisch unterstützen würden. Aber physische Unterstützung, das wird nichts bringen. Wir müssen uns gemeinsam an einen Tisch setzen und selbst eine Lösung finden, wenn wir dieses Land zu einem besseren Ort machen wollen. Danke, Gaisu Yari. Sie war Mitarbeiterin der ehemaligen afghanischen Regierung. Das war der Weltspiegel-Podcast. Afghanistan, was bringt die Zukunft? Wie soll ich diese Podcast-Folge jetzt zusammenfassen? Über der Zukunft Afghanistans steht ein großes Fragezeichen. Die nächsten Tage und Wochen werden zeigen müssen, welchen Weg die Taliban einschlagen. Und das wird die Zukunft bestimmen, ob es ein Bürgerkrieg wird oder ein friedlicher Regierungsbildungsprozess. Hört gerne noch die zweite Folge zu diesem Thema mit einer afghanischen WDR-Kollegin, die von ihrer Familie berichtet, und dem Migrationsforscher Gerald Knaus, dem Kopf hinter dem EU-Türkei-Flüchtlingsabkommen von 2016. Ihr findet ihn in der ARD-Audiothek und überall, wo ihr sonst diesen Podcast hört. Wir haben diese Folge am 19. August 2021 aufgezeichnet. Habt ihr Feedback? Wir freuen uns drauf. Gerne per Mail an weltspiegel.digital@ard.de oder über unsere Social-Media-Kanäle. Ihr findet uns auf Facebook, Instagram, Twitter und YouTube. In der Redaktion waren Nils Kopp, Michael Schramm und Brigitte Arbold. Tonmeister war Andreas Bertram. Mein Name ist Fumiko Lipp.